Und heute rufen sich die Menschen in den christlichen Kulturen zu, frohe Ostern. Heute ist Ostersonntag und ist der Höhepunkt des österlichen Weges und des österlichen Geschehens. Und dieses Geschehen führt oder hat dazu geführt, dass es ein Ereignis gegeben hat, das nicht vorhersehbar war, das niemand erwartet hat, das so ungewöhnlich ist, dass es unfassbar war und vielleicht immer noch ist. Dieses Ereignis hat die Sichtweise und Verhaltensweise des Menschen, sein Verhältnis zur Welt und zum Leben und Tod radikal geändert. Völlig neu gemacht. Und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass eine neue Religion entstanden ist. Es war die Grundlage für das, was wir dann heute auch noch das Christentum bezeichnen und was damals sich rasch über die ganze Welt verbreitet hat. Und dieses Ereignis war ganz einfach eigentlich. Die Auferstehung Jesu. Und die Menschen riefen sich früher, die Gläubigen riefen sich früher zu, er ist auferstanden. Und der andere antwortet dann, wahrlich, er ist auferstanden. Dieses Auferstehen zeigt auf etwas hin, auf das die Menschen wohl lange gehofft haben, sich danach gesehnt haben, von denen sie auch schon mal gehört hatten, dass es vielleicht so sein könnte. Nämlich, dass es nicht nur diese biologische Ebene gibt, dass der Mensch nicht nur zur biologischen Ebene gehört, sondern dass es noch eine andere Ebene gibt, eine andere geistige Ebene. Und in der gibt es eben das ewige Leben, aber nicht das Leben, wie wir es kennen in der biologischen Form, sondern einer Form, die eben nicht zum biologischen gehört. Dass der Mensch Zugang hat zu einer anderen geistigen Ebene, war auch damals in irgendeiner Form bekannt. Und ich habe uns schon darauf hingewiesen, dass die Schamanen, die mit ihren speziellen Methoden, Trancezuständen, dahin durchgebrochen sind sozusagen, vor circa 30.000 bis 50.000 Jahren begonnen haben. Und ihr Erleben und ihre Erkenntnisse daraus sind dann weiter fortgeführt worden von den Rishis in Indien, von den Mystikern im Mittelalter. Und alle haben davon berichtet. Dann, wenn dieser Geist, der zur biologischen Ebene gehört, der für diese biologische Ebene notwendig ist, wenn der schweigt, wenn der nicht da ist, wenn wir ihn mit irgendwelchen Methoden sozusagen außer Kraft setzen, dann öffnet sich der Geist. Dann haben wir Zugang zu höheren Sphären. Wir sind eingebunden in unsere biologische Struktur. Und zu dieser biologischen Struktur gehört eine Kraft, eine geistige Kraft. Man könnte sie auch nennen eine Schutzkraft. Eine Kraft, die eine geistige Kraft, die dieses System zusammenhält und die darüber wacht, dass dieses System am Leben bleibt und erhalten wird. Und diese Kraft heißt Ich. Und jeder von uns kennt es. Jeder kennt diese Momente, die eigentlich den ganzen Tag da sind, indem wir sagen, ich brauche das, ich bin das. Eine Art von Identifikation mit dem Körper, dafür ist es da. Und auch eine Art von Besitztum. Ich bin mein Körper. Ich bin meine Emotionen. Und ich bin auch irgendwelche körperlichen Zustände, Besitztum. Ich bin traurig oder ähnliches mehr. Überall ist dieses Ich. Und dieses Ich kann sehr gewaltig werden, sehr radikal. Es kann sehr zerstörerisch sein. Es ist grundsätzlich dazu da, aufzupassen, dass wir erhalten bleiben. Nicht nur vom Körper. Auch unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unsere Vorstellungen sind ja unser Besitz. Das sind plötzlich wir. Und wenn die jemand angreift oder in Frage stellt, dann müssen wir uns schützen und müssen uns dagegen wehren. Dieses Ich ist also auf der einen Seite nicht nur notwendig, sondern die Schutzmacht des Lebens. Das muss uns deutlich sein. Aber es hat auch Formen, indem wir uns als Menschen gegenseitig angreifen, verurteilen. Und es hat zu Krieg und ähnlichen Situationen geführt. Und das ist eigentlich, was die Schamanen und die Rishis und die Mystiker erkannt hatten. Dieses Ich ist es, wenn man so will, das Problem. Und seit der Zeit weiß man, seit eben Tausenden, zigtausenden von Jahren, dass es darum geht, dieses Ich zu reduzieren, zu beruhigen, zu besänftigen. Und es gibt so viele Methoden, das zu tun. Die Menschen haben sich zum Beispiel im Mittelalter öffentlich ausgepeitscht, um ihr Ich loszuwerden. Und ähnliche Formen in abgewandelter Form gibt es immer noch, dass wir uns für dieses Ich beschimpfen und wollen es loswerden. Und verständlicherweise geht es nicht. Es ist irgendwo, manchmal wird es gesagt, schwierig, das Ich loszuwerden. Einer der Wege, die auch dann das Christentum gegangen ist, hieß, sieh mal, dieses Ich ist so etwas, man könnte sagen, Selbstsüchtiges, ne? Alles bezieht sich sozusagen auf mich. Ich stehe im Mittelpunkt meines Lebens, im Mittelpunkt der Welt. Und du bist jemand, der, wo ich darauf aufpassen muss, wie mein Verhältnis zu dir ist. Und meistens bist du sogar in gewisser Weise ein Feind oder ein Störenfried. Einstein hat das in so einem berühmten Satz so schön zusammengefasst. Ein Mensch ist ein räumlich und zeitlich beschränkter Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Und ich tue jetzt dazu aber, er erlebt sich selbst und sein Denken und Fühlen als getrennt vom Rest in einer Art von optischer Täuschung seines Bewusstseins. Diese Wahrnehmung der Trennung des Getrenntseins ist eine Wahnvorstellung, ist ein Gefängnis, das uns auf unsere persönlichen Bedürfnisse und die Zuneigung zu einigen uns nahestehenden Menschen beschränkt. Es muss unsere Aufgabe sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Radius, und er braucht jetzt hier einen Aspekt, des Mitfühlens für andere ausweiten, sodass es alle Lebewesen und die gesamte Natur in ihrer Schönheit umfasst. Das war und ist immer noch der große Ansatz. Jesus hatte ihn wohl als Ersten formuliert und aufgerufen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ging davon aus, dass wir uns lieben. Und ähnliche Formulierungen sind dann gekommen und die christliche Gemeinschaft kümmert sich im Mitgefühl und Fürsorge vor allen Dingen um Arme, Kranke und ähnliches mehr. Der heilige Franziskus ist dadurch berühmt und bekannt und ein Vorbild geworden. Und das wird in vielen anderen Bereichen und anderen Religionen auch als Möglichkeit oder oft genug als einzigen Weg vorgestellt, sich zu öffnen für den anderen, für das andere, um damit sozusagen die Ich-Bezogenheit, die Enge des Geistes zu überwinden. Und es sind Gesetze, Vorschriften, Hinweise entstanden, dass wir uns öffnen für den anderen. Grundsätzlich ist das richtig. Grundsätzlich liegt das ganze Problem, wenn man so will, als Problem, schon ganz früh bei den Schamanen erkannt, daran, dass wir diesen engen Geist haben, mit dem wir völlig identifiziert sind. Aber nicht wir sind identifiziert, das setzt ja schon wieder irgendetwas voraus, nämlich ein Ich. Sondern dieser ganze Komplex liegt daran, dass wir uns ja auf etwas ausrichten mit unseren Sinnen, um sicherzustellen, dass wir erhalten bleiben. So gesehen ist es also richtig und ein ganz richtiger Ansatz zu sagen, wie das Einstein hier so auch ausdrückt, wir müssen aus dieser Enge herauskommen. Nur alles das, was wir bisher so erlebt haben, nicht nur im Christentum, auch in anderen spirituellen und moral ethischen Bereichen heraus hat gezeigt, dass das ein zu kleiner Bereich ist. Ein Bereich, der eben manchmal schon Früchte trägt, der manchmal aber auch Menschen anstrengt, dass sie ständig Mitgefühl haben müssen für irgendetwas, wozu ihr Ich eigentlich gar nicht bereit ist. Und es hat viele Menschen gegeben, die hatten zwar durchaus ein Mitgefühl oder ähnliches mehr. Aber das hatte ihr biologisches Bewusstsein nicht sonderlich eingegrenzt. Es ist geblieben, sozusagen parallel gelaufen. Es entstand dann etwas, was da früher hieß Doppelbödigkeit. Ne? Man tut das eine und denkt das andere und ähnliches mehr. Das ist unsere Situation und sie zeigt uns aber einen Ausweg auf. Das grundsätzliche Öffnen des Geistes. Aber wie machen wir das? Und wir haben gesehen, wenn wir uns mit dem Ich direkt beschäftigen, geht das nicht. Es bleibt. Kommt oft genug zur Hintertür wieder rein. Oder es werden Bereiche besonders stark und stören und sind gefährlich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich nicht im Mittelalter geboren bin. In der mittelalterlichen kirchlichen Hierarchie und der Gewalt im Namen Christi. Und ich bin noch mehr dankbar dafür, dass ich Zugang gefunden habe zu den Erkenntnissen und Erfahrungen des Buddha, zu seinen Nachfolgern, an erster Stelle Thich Nhat Hanh. Denn von dort aus kommt, und ich glaube, ich habe es die Tage schon mal gesagt, der für mich einzige oder einzigartige, nenne ich es vielleicht mal, Zugang für das, was wir gerade angesprochen haben. Ein Öffnen des Ich. Das ist unsere Praxis. Und so möchte ich heute noch einmal zum Abschluss diesen Praxisweg beschreiben und deutlich machen, wozu wir ihn brauchen und wozu er unsere Grundlage ist. Ich habe gesagt, dass ich bezeichne als eine geistige Kraft, die zur biologischen Sphäre gehört. Und diese geistige Kraft ist dazu da, dass sie klar erkennt, da ist etwas, da ist ein Objekt, was auch immer. Und diese geistige Kraft und das Erkennen dieses Objektes ist automatisch damit verbunden, abzuprüfen, welche Beziehung ich mit diesem Objekt ausgehend von meinem Erhaltungsmodus eingehen muss. Muss ich es ablehnen? Muss ich es halten? Es ist sofort eine Ich-Du-Beziehung da, sofort, automatisch. Das gehört zur geistigen Kraft des Ich. Dafür ist es da. Der Buddha hat eine andere und in der Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes neue Kraft, neue geistige Kraft entdeckt, gefunden, bezeichnet, beschrieben und zur Grundlage des Weges gemacht. Er hat diese geistige Kraft genannt Sati. Sati ist ein Bewusstsein, eine geistige Kraft und kann selbstverständlich genau das Gleiche machen wie die andere Kraft, die ich genannt habe. Es kann herausschauen und ein Objekt sehen. Das ist die Grundlage unseres Seins in dieser Welt. Nur jetzt kommt eines. Diese geistige Kraft kommt nicht aus dem Erhaltungs- und Überlebensmodus. Und deswegen wird es nicht die Beziehung herstellen zu dem Objekt, um nachzuprüfen, ob es mir förderlich oder gefährlich ist. Und das ist dieser ganz, ganz kleine und entscheidende, wichtige Unterschied des Sati. Sati kann genauso sehen, aber hat nicht den Befehl, sozusagen den biologischen Befehl einzuordnen und abzuprüfen, sondern kann es stehen lassen. Der Buddha hat eine ganz einmalige und kleine Begebenheit erzählt, als ihn jemand angesprochen hat, der nicht sein Schüler war, der aus der Ferne kam und der gehört hatte vom Buddha, dass er wohl Einsichten hatte, von denen er wohl nur geträumt hat. Bahia. Und Bahia hat den Buddha regelrecht bedrängt, ihm zu sagen, was ist der Weg? Wie komme ich aus dem Leiden heraus? Wie komme ich aus diesem Gedanken, aus dem Ich heraus, das bei all diesen vielen, vielen Jahren der Praxis immer noch da ist? Und der Satz ist ganz einfach. Wenn im Gesehenen nur das Sehen ist. Dann findet keine weitere Einordnung, keine Bewertung, kein Bezug auf mich und Ähnliches mehr statt. Wenn im Gesehenen nur das Sehen ist. Wenn die Sinne also nicht mehr eingesetzt werden, unter dem Aspekt des Erhalten und Überlebens, sondern einfach nur, um es zu sehen. Das ist der erste wichtigste Schritt auf unserer Praxis, in unserer Praxis. Das muss uns so klar sein, dass es genau um diesen kleinen, winzigen, aber absolut entscheidenden Unterschied geht. Und das müssen wir in unserem täglichen Leben aktivieren. Ständig aktivieren. Ich sehe etwas und ich sehe es nur. Ich höre etwas und ich höre es nur. Jede Form von Einsteigen und Weiterreichen in den Überlebens- und Erhaltensmodus findet nicht statt, aber nicht, weil ich es stoppe. Da ist das Ich ja schon wieder dabei. Da sagt, boah, ist ja toll, jetzt haben wir endlich mal einen Trick. Dann lassen Sie mich in Ruhe. Und wie oft hören wir solche Geschichten, dass das dann missverstanden wird und dass, wie wir dann sagen, dass ich sozusagen zur Hintertür wieder hereinkomme. No. Wir haben jetzt einen anderen Geisteszustand, ein anderes Bewusstsein eingesetzt. Wir haben einen anderes Bewusstsein mit einem anderen Auftrag sozusagen. Nicht mehr der Auftrag, uns zu erhalten und unser Überleben zu sichern, sondern im Moment nur erstmal nur da zu sein mit dem, was ist. Und ich mache heute sehr deutlich, es geht nicht darum, das zu sehen, was ist. Das ist der Beginn, sondern es geht darum, jetzt nicht in die Reaktion zu gehen. Und das geht nicht dadurch, dass ich jetzt wieder mich einschalte und sage, das lassen wir jetzt mal sein, ich bin ein braver Schüler. No, bin ich ja wieder draußen. Merkt ihr diese Feinheit? Ja. So, wenn wir das hin und wieder aktiviert haben, und wir üben das oder aktivieren dieses Bewusstsein in was auch immer für Situationen und selbst, sagen wir mal, ich sehe eine Blume und während ich sonst das also mit, ich weiß nicht was für Lobeshymnen und Tönen bewertet oder auch mit anderen Worten abgelehnt habe, mache ich jetzt eins. Ich sehe sie. nicht mehr. Es gibt einen Ausdruck von welchem Maler auch immer, den Namen habe ich nicht im Kopf, der heißt, wenn du dich ganz nur mit der Blume verbindest, verschwindet die Bezeichnung. Das Wort, die Einordnung ist weg. Du bist nur dabei. Und mit diesem Geist sind sie Künstler geworden. Haben sie Neues geschafft? Haben sie Dinge völlig anders gesehen? Weil sie eben nicht mehr aus dem normalen Überlebensmodus gekommen sind. Und das können wir auch. Wir können etwas sehen, einen Gegenstand, ein Gesicht, können etwas hören, einen Ton und sind dabei, wenn im Gehörten nur das Hören ist. Der Buddha ist alle Sinne durchgegangen in seiner kurzen Belehrung und hat gesagt, dann ist das Leiden beendet, dann ist Frieden im Geist erreicht. Jetzt gehen wir weiter. Da wir nicht mehr uns auf ein Objekt bezogen auf unser Überleben und Erhalten konzentrieren müssen, haben wir auch nicht mehr die Bange, jetzt etwas noch mehr zurückzutreten und andere Objekte in unser Gesichtsfeld kommen zu lassen. Wir haben jetzt, wenn man so will, die Freiheit, unseren Geist, unseren Horizont zu weiten, ohne dass wir jetzt die Angst haben, etwas zu verpassen. Normalerweise tun wir das nicht, denn wenn wir dorthin gucken, könnte ja sein, dass da der Braunbär kommt. Und so sind wir also ständig dabei, heute sagt man das, dass wir scannen. Das ist ein ganz typisches Verhalten, vor allen Dingen auch der menschlichen Welt, dass man ständig scannt. Das, was man hört und sieht, bis hin zum Smartphone. Ständig wird abgeprüft, ob man auch wirklich alles erhält, was man meint, was wichtig ist. Mit diesem neuen Geist, mit diesem eigentlichen Geist überhaupt, der sehen kann, findet das Scannen nicht mehr statt. Ich öffne den Geist. Und diejenigen, die das üben, stellen dann fest, irgendwie öffnet sich alles in meinem Wesen, dass ich, obwohl ich es jetzt nicht genau sehe, doch mit dem bin. Du bist in der Küche und irgendwie bist du in der Küche und weißt, was dort passiert, ohne dass du jetzt genau hingucken musst. Ja, ist das so? Könnt ihr das nachvollziehen? Wir öffnen sozusagen unser Bewusstsein, unseren Horizont und haben einen intuitiven Zugang zu allem. Das geht nur mit Sati. Es war der zweite Aspekt, den der Buddha immer wieder aufgemacht hat. Und er hat das Beispiel genommen, dass wir auf einer Anhöhe stehen und herunterschauen und über uns, unter uns breitet sich die Weite der Landschaft aus. Aber vorsichtig. Die Klarheit, die Wachheit, die Präzision, das Nicht-Beurteilen muss bleiben. Wenn ich dort den Blick erweitere und bin jetzt eigentlich nur ein jemand, der sich an dem Blick erfreut, praktiziere ich nicht. Bin ich ein ganz normaler Wanderer aus der Ich-Welt. Das ist jetzt wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und an dieser Stelle zitiere ich immer wieder Trungpa Rinpoche. Und er nennt dieses Weiten des Geistes ein panoramisches Gewahrsein. Ja, es ist so, als wenn ich mit einem Panorama jetzt verbunden wäre. Aber Du siehst eine sehr weite Sicht einer ganzen Area, eines ganzen Bereiches, weil du alle Details siehst. Das schockt einen. Moment mal, sehe ich nun alle Details oder das Ganze? Und er sagt, nein, beides. Sonst ist es keine Praxis. Und wir können das gut beobachten, dass wir den Blick zwar weiten können, aber sind dann verschwunden, wieder in irgendeiner allgemeinen, vielleicht auch begeisterten Form. Wow, ist das eine Sicht. Du bist bei aller Größe des Blickes, bei aller Weite, immer mit den Details, mit den Einzelheiten verbunden. Es ist vielleicht schwierig, wenn ich das so erzähle, und wir müssen das einfach üben. Und wir können das und müssen das immer wieder üben, auch zum Beispiel, wenn ich in einen Raum gehe. Ich mache die Tür auf, gehe in den Raum und bleibe stehen. Und jetzt öffne ich den Geist. Ich muss nicht erst warten, bis ich auf einem tollen Aussichtspunkt stehe. Das ist mein Aussichtspunkt. Ja? Und jetzt ist alles da, ohne zu bewerten. Bis dorthin, dass ich endlich die dreckige Unterhose in der Ecke erwische. Mehr nicht. Keine Bewertung, kein Einordnen, keine, oh, da müssen wir mal aufräumen und ähnliches mehr. Das kommt vielleicht später oder auch nicht. Aber entscheidend ist, dass ich dieses Zurückstehen und Öffnen immer, immer wieder übe, ohne in den Überlebensmodus zu kommen. Und der Überlebensmodus ist auch, da müsste man also unbedingt mal aufräumen und was ist das hier für eine Schlamperei und ähnliches mehr. Panoramisches Gewahrsein. Auf eine ganz wundersame Weise ist es ein Schritt in die Freiheit. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir so stehen können, tritt ein Geisteszustand ein, der eben nicht bewertet. Ich sehe das Ganze, ich bin mit dem Ganzen, aber es tritt kein Einordnen ein. Und dieser Geisteszustand wird im Buddhismus genannt Upeksha. Und Upeksha wird nicht so ganz geschickt übersetzt mit Gleichmut. Gemeint ist ja was anderes, ihr hört das sicherlich. Ich sehe das Ganze und gebe keinem Teil Vorzug. Deswegen ist eine bessere Übersetzung, wo habe ich es jetzt hier? Aus dem Englischen. Ja, da habe ich es. Eine sehr schöne oder vielleicht gesagt bessere, dem Erleben der Praxis nachempfundene Übersetzung für Upeksha heißt A Considering Mind. Und to consider heißt in Betracht nehmen, in Betrachtung ziehen. Es heißt nicht einordnen, aber mit dem Ganzen sein. Das Einordnen mag später kommen, bezogen auf die Gesamtsituation, aber grundsätzlich bin ich mit allem, aber ich bin nicht neutral. Thay weist da immer wieder darauf hin, sei nicht neutral. Und tu so, als wenn du jetzt über den Dingen stehen würdest. Du hast diese Schärfe, die Klarheit, die Wachheit und die Offenheit, die du von vornherein gelernt hast, mit einem Objekt zu sein, den Geist zu weiten in das panoramische Gewahrsein. Und jetzt tritt dieses Upeksha ein. Consider ist schwierig zu übersetzen. in Betracht ziehen, Rücksicht nehmen, ist schon wieder schwierig. Da kommt schon wieder eine gute Moral rein oder Sozialverhalten, Bedenken, alles schwierige Ausdrücke im Deutschen. Und ich denke, in Betracht ziehen ist eine gute Übersetzung. Dieser Zustand ist die Grundlage und die erste Geisteskraft, die zu dem großen, befreiten Geist gehört. Es ist die erste geistige Qualität oder das geistige Verhalten, das im Buddhismus zu einem gesamten Geisteszustand gehört, der erfüllt ist mit unbegrenzten, also nicht ich-bezogenen Geisteszuständen. Und wir haben als Grundlage dieses Upeksha. Und dann kommen Wohlwollen, Freundlichkeit, Mitgefühl, Fürsorge und Mitfreude. Und ich drehe das bezogen auf Belehrungen, vor allen Dingen aus dem tibetischen Buddhismus, in dieser Weise vorum. Die Grundlage für die unbegrenzbaren oder die grenzenlosen, jetzt habe ich das Wort, die grenzenlosen Geisteszustände ist Upeksha und nicht Wohlwollen. Wohlwollen, also Metta, ist das Ergebnis von Upeksha. Ich muss erst in diesen großen Geist, der nicht wertet, hineinkommen. Und dann bin ich mit allem verbunden. Und die Logik, die dann als nächstes kommt, ist, dass ich mit allen mit einem weichen, warmen, wohlwollenden Herzen verbunden bin. Das ist unser Weg in die Freiheit. Das ist unser Weg in einen großen, grenzenlosen, nicht ich-bezogenen Geisteszustand. Das ist ganz sicherlich so, wie wir das erleben, kein mystisches Erleben der Einsheit und der Verschmolzenheit mit dem Universum und dem Ganzen. Wer das sucht, muss andere Methoden vorgehen. Wir gehen diesen Weg der, wenn man so will, der Ichlosigkeit. Obwohl es eben kein Weg der Ichlosigkeit ist, sondern es ist ein Weg in einen Geisteszustand hinein, der einfach kein Ich kennt. Der Buddha hat den aus diesem Geisteszustand im weitesten Sinne beschrieben als Nirvana, in dem also all diese Geisteszustände, die zum biologischen Bewusstsein gehören, nicht da sind. Und deswegen, weil wir eben mit diesen grenzenlosen Geisteszuständen herausgetreten sind aus dem Bewerten und dem Einordnen, ist auch kein Kampf mehr da. Nicht wahr? Ich will das nicht ablehnen, ich muss das nicht haben. Sondern es ist ein völlig neuer Zugang zu meinem Leben, der geführt ist jetzt von in Betracht ziehen, von Wohlwollen, da wo es notwendig ist, zur Hilfe und zur Unterstützung. Und immer mit einer Klarheit des Geistes, die ganz klar sieht, das gilt es zu tun. Aber immer mit dem Auftrag, im großen Geist zu bleiben. In keinster Weise ist in irgendeiner Form der Auftrag, dass wir geschützt werden müssen, im Vordergrund. Sondern ein anderer großer Bereich des Geistes tritt ein und hat die Aufgabe. Und wie der Buddha das dann immer in der einfachen Form ausgedrückt hat, die Aufgabe heißt, kein Leiden zu erzeugen. Deswegen, das ist die Kraft dahinter. Ich bleibe davor stehen ein bisschen, ja, und sage, wenn ich also dorthin komme, wo ich eben den Weg nochmal deutlich gemacht habe, und ich mehr und mehr feststelle, dass ich von dieser Ich-Bezogenheit weggehen kann, aber nicht, weil ich mich moralisch prügele, sozusagen aus Sozialangst heraus, sondern als Frucht der Praxis, dann sind wir unglaublich weit. Das ist, wenn ihr so wollt, unser Ostern. Es ist ein ganz simpler Weg eigentlich. Ein machbarer Weg, wenn man so will. Etwas, was wir so aktivieren, was wir üben. Was also nicht plötzlich irgendwo erscheint. Und trotzdem gehört es zu all diesen Wegen, die ich aufgezeigt habe. Es verlangt grundsätzlich bereits am Anfang eine andere Vision. Die Vision ist also jetzt nicht mehr, dass im Vordergrund steht, dass ich geschützt bin, dass ich mein Leben erhalten muss. Die Aufgabe des biologischen Bewusstseins ist bereits dort nicht mehr so sehr im Vordergrund. Das haben die Mystiker, die Schamanen erkannt und haben dann auch hinterher berichtet davon, dass dann, wenn sie in diesen großen Geisteszuständen sind, diese Kraft nicht da ist. Wir stehen nicht mehr in der Aufgabe, uns persönlich zu schützen, sondern wir stehen sozusagen im Ganzen. Das ist machbar. Das ist ein Weg der Praxis. Und führt zu einem, wenn man so will, ähnlichen Ergebnis. Und doch ganz unterschiedlich, nicht wahr? Es führt zu dem, wo sich alle anderen so unglaublich schwer mit tun. Wo sie versuchen, durch sich öffnen zum anderen, irgendwo herauszukommen. Aus der Umklammerung durch das Ich. Dieser Geisteskraft, die uns immer wieder bindet, die uns immer wieder hält, mit der wir uns identifizieren und die uns in die Reaktion treibt. Diese Geisteskraft, wenn man so will, überwinden wir durch eine neue, andere Geisteskraft, die der Buddha genannt hat, Sati. Eine Geisteskraft, die in uns ist, ganz sicherlich in uns jetzt modernen Menschen, denn diese Geisteskraft ist in der Zeit des Buddha auch von anderen entdeckt worden. Und so sagen manche Leute, da in der Zeit ist in der geistigen Entwicklung der Menschheit diese Geisteskraft erst aufgetreten. Ist also relativ jung. Kein Wunder, dass es also schwierig ist zu entdecken. Aber sie ist da. Und so könnte ich sagen, habe ich damit auch eine frohe Botschaft verkündet. Eine andere frohe Botschaft. Die frohe Botschaft, dass es ganz einfach ist. Nur ein bisschen aktivieren eines Geisteszustands, den wir haben, um aus dieser Enge der Ich-Bezogenheit herauszutreten. Und dann, wenn wir dort herausgetreten sind, und wenn es in der Meditation ist, dass wir ganz still werden, ganz wach und ganz da, dann merken wir, wie der Geist sich öffnet. Und wir dann Zugang finden zur intuitiven Weisheit und zum Mitgefühl. Mich hat in diesen Tagen immer wieder ein Ausspruch begleitet, den jemand übernommen hat oder geformt hat, inspiriert durch den heiligen Benediktus. Und das war und ist auch wieder so ein Weg, eine Beschreibung. Viele von euch werden das kennen als Kanon, schweige und höre. Neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Und das haben wir eigentlich gemacht. Wir haben tief verstanden, dass Schweigen genau das heißt. Schweigen. Keine Gedanken von was auch immer. Aber es verlangt eine immense Praxis, für die wir Schritte haben und uns langsam hineinfinden. Und dann kommt dieses intuitive Erspüren von etwas, was wir vorher nicht gesehen haben und nicht gehört haben, weil wir eben schon dann in dem Augenblick nicht mehr im ich-bezogenen Geiste sind. Und es ist so schön, wenn er sagt oder gesagt wird, neige deines Herzens Ohr. Das Hören kommt also aus einem anderen Geist, nicht aus einem kognitiven, eingeordneten Geist, sondern aus einem intuitiven Geist heraus. Und wenn wir dort sind, ist der Frieden. Der Buddha hat das gleiche Wort gebraucht, die sogenannte Metta-Meditation, die sicherlich die meisten kennen, beginnt damit, demjenigen, dem klar ist, dass der Frieden das Ziel seines Lebens ist. Das ist das Gleiche. Es ist diese grundlegende Stille, Ruhe und Gewaltlosigkeit des Geistes, die nichts mehr kennt, wo es sich gegen zu wehren gibt oder was man haben muss. Aber wie gesagt, es ist ein völlig anderes Erleben. Und es ist machbar. Das ist für mich Ostern. Der Weg heraus aus der Ich-Bezogenheit hinein in einen großen, umfassenden, freundlichen, friedlichen Geisteszustand. Ja, lasst uns üben und den Weg gehen. Ja, für heute schließen wir diese Worte, die ich mit euch jetzt seit 3 Tagen geteilt habe, in gewisser Weise ab und hören einige Erinnerungen, einige Zeilen, Formulierungen dazu, die in gewisser Weise diesen Weg und die Ergebnisse so auf eine besondere Weise nochmal deutlich machen. Und Helga wird sie uns jetzt gleich dann vorlesen.
Wann ist Ostern? Jedes Mal, wenn wir uns und den anderen vergeben, ist Ostern. Jedes Mal, wenn wir das beurteilen, beschuldigen und vergleichen, loslassen, ist Ostern. Jedes Mal, wenn wir unseren Geist weiten und auf alle Wesen mit Respekt und Wertschätzung schauen, ist Ostern. Jedes Mal, wenn wir positive Qualitäten kultivieren, die in uns selbst und unseren Beziehungen Wohlbefinden und Harmonie fördern, ist Ostern. Jedes Mal, wenn wir die Freude der Freiheit erleben, uns nicht in unseren gewohnten emotionalen Verstrickungen zu verhaken, ist Ostern. Jedes Mal, wenn wir in uns in die Stille kommen und von dem Geräusch, das unsere Sinne machen, befreien, ist Ostern. Jedes Mal, wenn wir mit dem Leben fließen, aufhören zu kämpfen, zu kontrollieren und auszuweichen, ist Ostern. Denn dann ist geboren die Liebe. Denn dann ist geboren das Verstehen und Mitgefühl. Denn dann erwachen wir aus unserer Unbewusstheit zu unserer wahren Natur. Dies sind Reflexionen aus Hohenau. Frohe Ostern!